Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wie viele Rechtsextreme braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Fragte die Wochenzeitung Die Zeit und gab zur Antwort 20. Einer wechselt die Glühbirne, die anderen 19 streiten im Internet miteinander. Lars Weißbrot berichtete über seine Spaziergänge durch die Ruinen von dem, was einst Twitter war. Weißbrot meinte also die Plattform X. Offenbar sind die Rechten dort jetzt unter sich und geraten sich tüchtig in die Haare. Während ihnen früher auf Twitter die verhassten Meinungen ihrer linken Gegner angezeigt wurden, so Weißbrot, werden sie auf X jetzt öfter über Positionen anderer Rechter stolpern, die sie empören. Vor allem Rechtslibertäre und Rechtsautoritäre geraten zunehmend in Streit. Diskurshoheit ist eine gefährliche Waffe, mit der man sich schnell in den eigenen Fuß schießt, wenn andere Ziele nicht mehr in Sichtweite sind. Weit links stand einst die sogenannte Surkamp-Kultur, die von zahllosen Autoren und Autorinnen geprägt wurde, aber am meisten von dem Verleger Siegfried Unselt, der nun 100 Jahre alt geworden wäre. Unter dem Titel »Danke, mein Freund« erinnerte sich Jürgen Habermas in der Zeit an einen typischen Abend in den 60ern in Unselts Villa im Frankfurter Nordend. Die meisten dieser Autoren hatten sich jeweils im Laufe des Tages schon mit Siegfried und ihren jeweiligen Lektoren getroffen. Als nicht-literarischer Autor kam ich abends dazu. Dann bildete Max Frisch als unbestrittene Autorität den Mittelpunkt und die rituelle Balgerei von Martin Walser und Hans-Magnus Enzensberger brachte Bewegung in die Runde. Der reizbare Uwe Jonsson saß oft schmollend daneben. Thomas Bernhard habe ich eher brütend nachdenklich in Erinnerung. Ich war gegenüber dem berühmten Autor des Kalkwerks befangen, als wir einmal unten im Keller Tischtennis spielten. Nette Vorstellung. Jürgen Habermas befangen. Und zwar beim Tischtennis mit Thomas Bernhard, der offenbar auch an der Platte brütend nachdenklich blieb. Okay, einige Jüngere, die Cancel Culture besser kennen als die Surkamp-Kultur, dürften angesichts des Name-Droppings mit den Schultern zucken, aber auch die Süddeutsche Zeitung erinnerte großflächig an den Verleger Unselt, bebildert mit einem Foto, das sie neben Theodor W. Adorno und Heinrich Böll zeigt. Unselt war ein Verleger, dem es um etwas ging, so Nils Minkmar. Auf die in der Nazizeit so massenhaft geschändete Ehre der Juden zu leuchten, ihre Schriften zu verbreiten, sie zu würdigen, mit den Mitteln, die er hatte und die er sonst erfand. Das machte Siegfried Unselt zu einer historischen Figur, seinen Verlag zu einer Legende und es veränderte die Republik. Wer spielt heute diese Rolle? Niemand. Eine Stelle wäre zu besetzen. Nils Minkmar in einer Stellenanzeige der SZ. Vom 20. ins 21. Jahrhundert. Fällt sie, hält sie oder wird sie eingerissen? Überschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung Knut Kortzens kleine Wortkunde aus gegebenem Anlass. Es ging um den Begriff Brandmauer. Wie dominant und sinnentleert diese Mauer in den Köpfen mittlerweile ist, stellte Björn Höcke unter Beweis, als er am Abend der Thüringer Landtagswahl in der ARD mit Blick auf seine politische Konkurrentin Sarah Wagenknecht fragte, ob deren Partei bereit ist, wirklich die Brandmauer zu überspringen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Man glaubte, sich verhört zu haben. Eine Brandmauer überspringen? Wie soll das gehen? Weiß der Mann überhaupt, wovon er redet? Zumindest Feuerwehrleute wissen, warum sich der FAZ-Autor Kortzen so echauffierte. Eine Brandmauer ist eine besonders feuerresistente Gebäudewand. Sollten Wagenknecht oder Höcke oder wer immer sie zu überspringen versuchen, sie würden mit dem Kopf rums dagegen knallen. Apropos Wagenknecht. Sie war auf Wahlplakaten neben der Parole »Diplomatie statt Kriegstreiberei« zu sehen und bekam dafür in der Tageszeitung von Andreas Vanisadeh zu hören »Unterwerfung statt Selbstverteidigung« müsste es auf den BSW-Plakaten eigentlich heißen. Wagenknecht ist keine Pazifistin. Und die Welt würde kein wenig sicherer, würde man die Ukraine im Stich lassen. Dennoch gelang es ihr dank medialem Hype, digitalem Populismus und Anrufung der alten Westfeindlichkeit, auch eine gewachsene sozialdemokratische Partei wie Die Linke aus dem Weg zu räumen und nebenbei den Chor derer zu verstärken, die wie die Rechtsextremisten von der AfD die Demokratie gerne gänzlich zum Einsturz brächten. Ach ja, will Wladimir Putin noch mehr als die Ukraine? Könnte Russland auch ein NATO-Mitglied angreifen? Viele glauben das, Wagenknecht bekanntlich nicht. Und auch nicht der Historiker Jörg Babarowski, der in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt äußerte, das russische Militär ist schwach. sein Offizierskorps schlecht ausgebildet. Im Ernstfall wären die russischen Truppen der NATO nicht gewachsen. Russland wird diesen Krieg gegen die Ukraine am Ende vielleicht gewinnen, aber nur unter hohen Verlusten, von denen es sich nicht so schnell erholen wird. Schon unter militärischen Gesichtspunkten ist es vollkommen irreal, dass Russland Mitgliedstaaten der NATO angreifen und siegen könnte. Strategisch geht es Putin darum, die postsowjetischen Republiken aus dem Einflussbereich der EU und der NATO herauszuhalten. Jörg Barbarowski in der Welt. Natürlich ging es in den Feuilletons auch um den Nahostkonflikt. Im Blick auf den Krieg Israels gegen die Hisbollah äußerte Anthony Zamrani, der Chefredakteur der libanesischen Zeitung L'Orient Le Jour, in der FAZ: Man sieht, was gerade in Gaza passiert. Die Stadt und die Enklave sind völlig zerstört. Und trotzdem ist die Hamas immer noch präsent. Und das wird auch so bleiben. Deswegen sage ich, dass auch Libanon zerstört wird, bevor die Hisbollah besiegt ist. Sie kann enorm geschwächt, Abschussrampen und Raketen können zerstört werden. Tausende von Kämpfern können sterben, aber die Hisbollah aus Libanon entfernen, wird nicht durch eine Militäroperation gelingen. Oder aber, die Militäroperation würde so viel kosten, dass Libanon sich von ihr nicht erholen würde. Falls Sie jetzt mosern, für eine Kulturpresseschau war heute aber ganz schön wenig Kultur dabei, dann müssen wir uns Ihrer Schelte beugen. Dennoch wünschen wir Ihnen einen angenehmen Sonntag und geben im Übrigen mit den Worten des Schriftstellers Sven Regner in der Berliner Zeitung zu bedenken: Es ist keine gute Idee, bei jeder Zumutung gleich durchzudrehen.